Nach einer langen Reihe der Betrachtung der Bergpredigt, ich weiß nicht, ob einige schon gedacht haben, oh, hört das auch irgendwann nochmal wieder auf, wollen wir heute eine neue Reihe beginnen, eine kleine Reihe um Ostern herum, die heißt Die Liebe im Blick. Die Liebe im Blick. Und sie betrachtet in besonderer Weise Menschen, denen Jesus vor und nach dem Ostergeschehen begegnet ist. Diese Geschichte von Anna Hosi nimmt ja den heutigen Sonntag, den Palmsonntag, in den Blick. Es ist eine erdachte Geschichte. Aber ich denke, ein würdiger Auftakt, der auch hier eine Person beschreibt, die dem liebenden Blick Jesu nicht ausweichen kann und will. Sie ist ein Sinnbild für eine vollkommene Hingabe in begrenzten Möglichkeiten. Und diese Geschichte von Anna Hosi, die führt uns so in den biblischen Bericht, den ich uns aus Johannes 12, Vers 1 bis 19 lesen möchte. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus am Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet: Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten erweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel. Den hatte er bekommen können. In der Schrift heißt es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt. Er reitet auf einem Eselfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals. Doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Das Ende des Herrn Jesus Christus ist nahe gekommen, steht kurz bevor. Ich möchte uns sozusagen in eine kleine Rückblende mitnehmen. Ihr kennt das vielleicht von irgendwelchen Filmen, da ist am Anfang irgendwas in Szene gesetzt und dann plötzlich kommt eine neue Szene und dann steht da drunter einige Tage zuvor. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Tage vor dem Einzug in Jerusalem. Die Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt zum Passafest nach Jerusalem gekommen war, zeigte seine Furchtlosigkeit. Er war von den Anführern der Juden bereits mit dem Bann belegt worden. In Johannes 11, Vers 57 lesen wir, die führenden Priester und die Pharisäer aber, die Jesus festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seinen Aufenthaltsort kenne, sei verpflichtet, es zu melden. Zum Passafest, da war Jerusalem immer völlig überlaufen. Da waren circa 250.000 Menschen da, so viele wie in Braunschweig ungefähr leben. So viele waren dann in Jerusalem. Sie waren alle zusammengekommen zum Passafest. Sie bevölkerten die Feststadt. Und Bethanien, der Ort, wo Martha, Maria und Lazarus wohnten, der liegt nur um die 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem. Und das war dann, dieser kleinere Ort war dann ein Quartier für die Pilger. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Hochgebirge wart. Ich habe vor kurzem eine Sendung gesehen über ein Echo. Und da muss man so den richtigen Abstand haben. Und im Hochgebirge gibt es tatsächlich Stellen, wo es mehrfach Echos gibt. Also du rufst und dann kommt aus mehreren Richtungen kommt ein Echo zurück. Das Evangelium des Johannes lässt uns in diesem Bericht das Echo hören, das von Bethanien aus, von dem Grab des Lazarus her, zunächst in der Nähe, aber dann auch in der Umgebung hörbar wird. Und wir wollen uns diese Echos einmal anschauen. Die Auferweckung von Lazarus ruft bei allen Beteiligten eine sehr anhaltende Wirkung hervor. Es wäre seltsam und es würde uns verwundern, wenn das nicht so wäre. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn einer, der schon einige Tage im Grab gelegen hat, dann plötzlich wieder aufersteht. Einer, der schon angefangen hat zu stinken, wieder zum Leben zurückkehrt. Und da ist das Erste, das Echo in Bethanien selbst. Die Leute von Bethanien möchten ein Zeichen ihrer Dankbarkeit aufrichten. Sie richten dem Lebensspender ihres Freundes und ihres Dorfmitbewohners ein herrschaftliches Abendessen aus. Und dieses findet, wie die übrigen Evangelisten berichten, nicht im Hause der Geschwister statt, sondern bei Simon dem Aussätzigen, der auch geheilt worden war, findet man sich ein. Die beiden Schwestern, Martha und Maria, zusammen mit ihrem Bruder natürlich auch, sie sind geladen zu dieser Lob- und Dankfeier. Und von Martha heißt es merkwürdig knapp im zweiten Vers, Martha bediente. Es ist so, als wollte Johannes damit sagen, Martha dient natürlich wieder. Typisch Martha. Wenn die dienen kann, dann ist sie in ihrem Element. Aber heute dient sie in einer besonderen Weise. So wie sie heute dient, hat sie noch nie gedient. Heute dient sie dem, der ihren verlorenen Bruder von den Toten auferweckt hat. Wenn ihr Dienen bis jetzt einfach nur so ihrem Naturell entsprach, dann dient sie heute aus überströmender Dankbarkeit. Ihr Bruder war tot und jetzt lebt er wieder. Da muss man dem doch danken, der das vollbracht hat. Eine andere Übersetzung sagt, und Martha diente. Wer wollte da nicht Martha sein? und dienen. Auch Maria dient. Maria tut es auf ihre Weise. Zum Abendessen hat sie das Kostbarste, das sie besitzt, mitgebracht. Ein Gefäß mit einer Art von Parfüm wird in manchen Bibelübersetzungen Narde genannt. Das ist ein Salböl, das wahrscheinlich in Indien zubereitet wird. Es hat einen Wert von 300 Denaren. Das ist ziemlich genau der Jahresverdienst eines Arbeiters, den Maria da mit einer Handbewegung auf das Haar von Jesus träufelt und danach noch auf seinen Füßen verteilt. Diese Handlung wird man nicht als sinnlos und übertrieben abtun, wenn man bedenkt, dass hier die Frau handelt, die ihren toten Bruder wiederbekommen hat. Was ist schon solch ein Jahreslohn? Was ist überhaupt alles Geld der Welt, wenn man seinen verstorbenen Bruder wieder hat? Schon manche hat das Mehrfache von dem, was Maria in ihr, sagen wir mal, in ihr Dankopfer legt, schon an Ärzten überwiesen. Mancher hätte herzlich gern diesen Betrag geopfert, wenn er oder sie den Bruder oder die Schwester oder den Mann oder die Frau oder das Kind damit wieder zurückerhalten hätte. So dankt und dient Maria. Wer wollte da nicht Maria sein? Auch Lazarus dient. Der Name Lazarus bedeutet, Gott ist meine Hilfe. Ist euch schon mal aufgefallen? Lazarus ist in allen Berichten, die wir in der Bibel lesen, ein merkwürdig stiller Mensch. Hier ein merkwürdig stiller Gast. Erinnert uns so ein bisschen an diesen stillen Josef aus der Weihnachtsgeschichte. Der sagt ja auch nirgendwo was. Jedenfalls wird es nicht in den Berichten, in den Evangelien dargestellt. Wir hören kein einziges Wort aus seinem Mund. Er ist auffällig stumm, dieser Bruder. Auch bei diesem Abendessen erfahren wir nichts von ihm, das er gesagt oder auch getan hätte. Nur das eine wird hier berichtet. Er war auch unter den Gästen und aß mit. Wir wissen überhaupt nichts von dem, was Lazarus in seinem Leben gesagt oder auch geleistet hat. Wir hören immer nur und immer wieder, was andere über ihn sagen und für ihn leisten. Wir wissen von ihm nur, dass er krank war und schließlich gestorben ist. Dass er aß und trank und dass Jesus Christus ihn liebte und rettete. Und durch dieses völlige Zurücktreten alles eigenen Tuns und sogar eigenen Wesens wird Lazarus zu einem der reinsten und mächtigsten Bekenner Jesu zu allen Zeiten. Was meine ich damit? Wir meinen immer, wir könnten Gott nur danken und dienen und ihm die Ehre geben durch das, was wir tun und durch das, was wir geben. Wir sehen aber auch, dass man zum Segen werden kann durch das, was man empfängt oder an sich geschehen lässt. Dieser stille, seltsame, stille Bruder Lazarus. Was für ein sprechender Bekenner ist er doch für uns dadurch geworden, dass die Liebe von Jesus an ihm sichtbar geworden ist. Es gibt viele Lazarusse unter uns. Sie leben in unseren Krankenhäusern, in sozialen und diakonischen Einrichtungen. Und ihr Dasein hat nur noch diesen Sinn und diese Bedeutung. Sie sind da. Sie sind da. Und die Liebe Gottes wird an ihnen deutlich. Kranke, Unheilbare, Alte, Gebrechliche, die jahrzehntelang oder ein Leben lang einfach nur da sind, um sich helfen, sich lieben, von anderen tragen, pflegen und erhalten zu lassen. Und ihnen geht es wie Lazarus, von dem es heißt, dass Jesus Christus ihn lieb hatte. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank, heißt es in Johannes 11, Vers 3. Es gibt unter uns chronische Kranke, die ihr halbes Leben nichts von sich haben rüben können als: ich bin krank, ich bin schwach, ich bin hilfsbedürftig. und Jesus Christus hat mich lieb. Es gibt Angehörige von solchen Kranken, die solch einen Lazarus zu Hause pflegen, von dem nichts anderes gesagt werden kann als, er ist krank und stirbt eines Tages und Jesus Christus hat ihn lieb. Achtet auf diese Lazarusse. Sie sind die stillen Zeugen der Ehre Gottes, an denen seine Liebe täglich, nächtlich und oft stündlich geübt wird. Sie sind die Schätze der Gemeinde, diese Lazarusgäste. Es gibt eine Tendenz in unserer Zeit, in die unseren Lazarussen wie auch den noch Ungeborenen feindlich gesinnt sind und ihnen nach dem Leben trachtet. Judasartig wird da berechnet, ob Lazarus schadet oder nützt. Lazarus soll keinen Platz mehr am großen Tisch des Schöpfers haben. Vergesst nicht, Lazarus muss dabei sein. Wird der weggejagt, dann ist der Glaube der Christen angetastet, denn Jesus Christus hatte Lazarus lieb. Damit seiner Liebe unter uns ein Übungsfeld gegeben wird, darum hat Jesus dem Judas zugerufen, Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. So dienen und danken sie ihm in Bethanien. So verschiedene Arten des Dienens und des Dankes gibt es in Gottes Weinberg. Der eine dient durch seine Hände Werk, dient so, wie Martha es tut. Der oder die andere dient so, wie sie ihr Kostbarstes für Jesus Christus hingibt. Auch wenn es zunächst keinem Menschen nützt, wie Maria es hier tut. Ein anderer dankt und dient Jesus Christus beispielsweise durch das Klavierspielen in völliger Hingabe oder durch Anbetung von Jesus Christus ganz in der Stille. Ein anderer dankt und dient Jesus Christus so, dass er einfach da ist wie Lazarus und sich von ihm betten, füttern und lieben lässt. Es geht nicht, wie Judas hier versucht, die eine Art des Dienens gegen die andere auszuspielen. Jesus Christus lässt sie alle drei gewähren. Maria aber nimmt der Herr sogar gegen die durch Judas erhobenen Vorwürfe in Schutz. Lass sie, sagt er zu ihm. Unser Dank gilt ihm. Wir sind natürlich der Meinung, diese drei Geschwister haben es nötig, dankbar zu sein, nachdem ihr Bruder ihnen wieder geschenkt worden ist. Aber wenn man jahrelang ein Leiden trägt, das einem nicht abgenommen wird, dann kann Danken sehr schwer fallen. Aber es gibt noch Größeres als die Auferweckung von Lazarus. Etwas Licht kommt in unsere Lage durch die Zurechtweisung von Judas. Lass sie, erwidert Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und damit gibt Jesus dem Gespräch eine neue Wendung. Die Freunde von Bethanien sind dem Herrn dankbar für das, was er in der Vergangenheit für sie getan hat. Jesus Christus aber reißt jetzt so ihre Schau herum und richtet jetzt ihren Blick auf etwas, was sich noch in der Zukunft, in naher Zukunft, erfüllen wird. Sie schauen auf die Tat, die an ihrem Bruder und Freund geschehen ist. Jesus aber will ihnen nun sagen, es mag für euch groß und wichtig sein, was ich da getan habe. Aber ich werde Größeres und Wichtigeres tun, und zwar bald. Nicht das Sterben und Auferwecken von Lazarus ist wichtig, sondern das Sterben und Auferwecktwerden eines anderen, auf den hin das, was dort am Grab des Lazarus geschehen ist, ein Hinweis ist. Ich werde für euch den Opfertod sterben. Die Freunde in Bethanien danken Jesus für das kleine Geschenk. Und es ist tatsächlich klein im Vergleich zu dem Größeren, ganz groß, in dem größten Geschenk, das Jesus Christus ihnen bald bereithalten wird. Das, was nicht hier in Bethanien, sondern westlich davon in Jerusalem geschehen wird. Darum empfiehlt Jesus Christus, bleibt mit euren Gedanken nicht am Grab des Lazarus hängen, sondern werdet bereit zum Empfang des Größeren, des Allergrößten. Jesus bemüht sich hier, seine Freunde in Bethanien von dieser Bedeutung der Teilrettung, sage ich mal, zu lösen. Hier ist etwas geschehen, etwas Besonderes, aber es wird noch Größeres geschehen. Er will sie auf die völlige, auf die umfassende Rettung hinweisen, die sich bald auf Golgatha ereignen wird. Der Marter will Jesus damit sagen, du hast mir jetzt gedient, das ist schön und gut, aber es gibt noch Wichtigeres als deinen schönen Dienst. Nimm dich nicht allzu wichtig mit deinem Dienst. Bald werden die Rollen vertauscht sein. Bald werde ich es sein, der dir dienen wird. In Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus, denn ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zur Bezahlung für viele. Dem Lazarus will Jesus sagen, du dienst jetzt deinem Herrn und dankst ihm dadurch, dass du dabei bist bei einem Nachtmahl, das sie mir gestiftet haben. Ich aber werde dich und alle Anwesenden bald einladen zu einem anderen Nachtmahl, das nicht sie bereitet haben, sondern das ich euch allen bereiten werde. Und der Maria will er sagen, Maria, du dankst jetzt deinem Erlöser dafür, dass du deinen Bruder wieder hast. Dazu hast du ein teures Gefäß zerbrochen und den kostbaren Inhalt ausgegossen. Aber das ist nicht das Wichtigste hier. Derjenige, dem hier ein fürstliches Abendessen bereitet ist, der wird bald ein Gefäß zerbrechen, das viel kostbarer ist. Sein Leib wird zerbrochen werden. Und es wird ein Inhalt ausgegossen werden, der unvergleichlich viel kostbarer sein wird als die kostbare Nade. Und sein Geruch wird nicht nur das ganze Haus, sondern tatsächlich die ganze Welt erfüllen. Was Maria dort tut mit der Salbe, das ist in den Augen von Jesus eine Vorwegnahme, eine vorweggenommene Einbalsamierung seines Leichnams. Zugleich ist es aber auch eine bereits vorweggenommene Salbung, wie sie bei Krönungen von Königen üblich sind. Darum sagt er, lass sie, deswegen soll sie in Frieden gelassen werden. Dort in Bethanien wird ein Mensch aus dem Grab ins diesseitige, ins kurze, ins vergängliche Leben zurückgerufen. Und wir alle verdanken ihm unendlich viel mehr dadurch, dass er uns ins ewige Leben hineinrufen, hineinretten will oder schon gerettet hat. Lazarus wird ja wieder sterben, da er dort nur für kurze Zeit dem Grab entronnen war. Jesus sagt in diesem vorgegangenen Kapitel in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unendlich viel mehr. Jesus hat dort in Bethanien in ein Grab hineingegriffen und einen Menschen ins sterbliche Leben zurückgerufen, durch seinen Eingriff in dieses einzige Grab. Bald aber wird hier, nicht in Bethanien, sondern drüben in Jerusalem, ein ganz anderer Eingriff erfolgen. Der majestätische Eingriff Gottes in alle Gräber aller Zeiten und aller Welten. Das ist das erste Echo aus Bethanien auf die Auferweckung des Lazarus. Aber da gibt es noch ein weiteres Echo, ein Echo aus der Umgebung von Jerusalem. Es hallt von den Hügeln und aus den Tälern in der Umgebung von Jerusalem wieder. Die Volksmassen, sie sind in Bewegung geraten. Sie haben erfahren, was in Bethanien geschehen ist und wollen es sehen. Jesus, den Retter, und Lazarus, den Geretteten, sie werden zur Sensation. Die Bewegung und der Menschenauflauf zwischen Jerusalem und Bethanien nimmt besorgniserregende Formen an. Also das war garantiert nicht Corona-konform. Eigenartig. Jesus Christus, der bisher alle derartigen Aufläufe und Demonstrationszüge irgendwie nach Möglichkeit vermieden hat. Es würde uns nicht wundern, wenn es hier plötzlich hieße und Jesus hat sich durch Flucht dem ganzen Aufsehen entzogen. So kennen wir ihn eigentlich. Nun aber lässt er geschehen, was geschehen muss. Seine Stunde ist nah. Er verhindert nicht, dass am anderen Tag sogar die Pilger herausströmen und mit Palmwedeln in den Händen ihm den Empfang bereiten, der uns aus den anderen Evangelien bekannt ist. Hier bei Johannes erfahren wir, dass es sich dabei um eine begeisterte Huldigung dem Erwecker des Lazarus handelt. Zuerst dieses herrschaftliche Nachtessen zu seinen Ehren, dann ein fürstliches Geschenk aus der Hand von Maria und schließlich dieser königliche Empfang durch das Volk. Aber ich habe mich gefragt, was will das Volk denn von ihm? Das Volk ruft ihn jetzt öffentlich zum König über Israel aus. Das Volk rechnet schon so gewiss mit der Tatsache, dass er nun den Thron Davids besteigen wird. Es erbittet bereits Gottes Hilfe für ihn und seine nun begonnene Königsherrschaft. Das geschieht mit diesen Worten: Hosianna, dem Sohn Davids. Das heißt, hilf doch dem Sohn Davids. Warum tut das Volk das? Das Volk zu allen Zeiten will einen König, der etwas kann. Und dieser König da, der kann etwas. Und das wird niemand bestreiten. Der hat 5000 Männer und die Frauen dazu speisen können. Schon damals haben sie ihn auf diesen Schild des Majestiks erheben wollen. Jetzt hat er sogar einen Toten auferweckt. Wir sehen doch, was er kann. Jesus ist ein Mann der Tat. Es ist merkwürdig aufschlussreich. Da heißt es in Vers 17, das Volk aber bewunderte die Tat. Das Volk rühmt immer die Tat. Das Volk will einen Kerl, der schon etwas schaffen wird. Und darum ruft es ihn hier zum König aus. Und Jesus lässt es diesmal geschehen. Er lässt es geschehen, obwohl dieselbe Volk dann, wenn er gebunden vor Pilatus stehen wird, seine Meinung von ihm ändern und rufen wird, kreuzige ihn, weil es dann enttäuscht sein wird und von ihm annehmen wird, er könne halt doch nichts. Und Jesus lässt es geschehen und er reitet in Jerusalem ein, er reitet in seinen Tod am Kreuz, reitet in seine tiefste Niederlage hinein, weil er nichts kann, nichts können will, was dem Willen seines Vaters widerspräche. Nichts anderes kann, als dem Vater gehorsam sein, bis in den Tod am Kreuz. Aber gerade dadurch, dass auch er nichts kann, was dem Willen seines Vaters entgegensteht, gerade dadurch macht ihn der Vater zum König aller Könige. Sie haben einen König nach ihrem Bild und Wunsch gewollt, einen kleinen König. Stimmt, wir wollen immer einen kleinen König, der schnell etwas kann. Jesus aber ist der große König geworden. Der König nicht nur über Israel, der König über die Heiden und Nationen, der König über alles, was Mensch heißt. Aber auch über die Engel ist er König geworden und über die Welt der Geister und Gewalten. Durch seinen Gehorsam nicht der Welt, sondern dem Himmel gegenüber ist er König geworden, dessen Name über alle Namen ist. Dem Volk sei durch diesen Irrtum kein Vorwurf gemacht. Sogar den Jüngern geht es erst nachher, im Nachhinein auf, was sich hier beim Einzug in Jerusalem ereignet hat. Erst sehr viel später erkennen sie, dort ist ja dieses Wort in Erfüllung gegangen, das alte Prophetenwort vom letzten König aller Könige, das besagt, dass dieser einst auf einem Esel in Jerusalem einreisen wird. Und dann ist da noch ganz kurz zum Abschluss das Echo vom Tempel her. Dort hat man das Getrampel der begeisterten Massen gehört, das auf dem Weg zwischen Jerusalem und Bethanien begonnen hat. Und darüber entsteht jetzt äußerste Bestürzung in den Bereichen des Hohenpriesters. Da heißt es in Vers 19, alle Welt ist ihm nachgelaufen. Jetzt müssen sie, lange genug haben sie mit dem Gedanken gespielt, jetzt müssen sie handeln, jetzt müssen sie ihn töten. Aber das Mittel, das sie in ihrer verblendeten Bosheit ergreifen werden, um ihn unwirksam zu machen, nämlich die Kreuzigung, dieses Mittel benutzt der Vater, um ihn nun vollends in seine Wirksamkeit einzusetzen. Alle Welt wird nun erst recht ihm nachlaufen. Das heißt hier im griechischen Urtext Kosmos. Der ganze Kosmos, die ganze Welt fällt ihm dadurch zu, dass die Hohepriester ihn durch den Kreuzestod unwirksam und unschädlich machen wollten. Ihm wird alle Gewalt im Himmel und auf Erden werden. Wie wichtig ist es, diesem Allgewaltigen zu begegnen und in seine Augen zu schauen, wie Anna Hosi das tat. Denn da nahte Jesus schon auf dem Esel. Die nicht besonders große Anna Hosi stand nun selbst am Zaun und schwenkte begeistert ein riesiges Palmblatt. Da sah Jesus direkt in ihre Augen, lächelte, ach, welch ein Lächeln, hob eine Hand und winkte ihr fröhlich zu. Ihr ganz allein. Und Anna Hosi stand da mit klopfendem Herzen und sah ihm nach, wie er langsam im Gedränge der Menschen irgendwann hinter einer Ecke verschwand. Er hatte sie angesehen mit einem Blick, als wüsste er genau, wer sie war, was sie bewegte und ausmachte. Als sei er ein guter Freund und treuer Begleiter, mit dem man jederzeit über alles reden kann. Das wünsche ich jedem. Und ich bete dafür, dass dieser Herr, dass dieser Jesus, der ein treuer Freund und Begleiter ist. Amen.